Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit niemandem geringeren als André Greipel. André ist Deutschlands erfolgreichster Rennradfahrer und konnte über 150 Mal eine Etappe oder ein Rennen gewinnen, hat 11 Mal bei der Tour de France teilgenommen und konnte am Ende sogar 2 Mal in Paris auf der Champs-Élysées die Sprintetappe gewinnen. Letztes Jahr hat André seine Karriere beendet und sein letztes Rennen im Oktober bestritten. In dieser Episode unterhalten wir uns über sein neues Leben, über den Radsport und warum es immer noch so viel Spaß macht, Fahrrad zu fahren. Hey André, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du gerade?
Ich bin zu Hause auf meiner Couch, also ziemlich entspannt dementsprechend.
Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Du bist ja der erfolgreichste Rennradfahrer Deutschlands und hast letztes Jahr oder Ende letzten Jahres deine Karriere beendet. Wie sind so die ersten Monate, als, ich sage jetzt mal ganz dreist, als Rentner?
Gut, Rentner bin ich sozusagen, als aktiver Rennfahrer ist man natürlich dann Rentner, dementsprechend, wenn man das so viele Jahre gemacht hat. Und am 3. Oktober bin ich ja mein letztes Rennen gefahren, dementsprechend habe ich schon länger Pause. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle ein sehr schönes Gefühl, nicht von Event zu Event zu springen und einfach zu Hause sein zu können, ohne den Zwang zu haben, so und so 4 Kilometer, das muss ich heute essen, um meinen Haushalt aufzufüllen und so weiter. Also es ist mit Sicherheit sehr viel entspannter, auch wenn man natürlich klar jetzt diese Umstellung hat, dass man nicht gerade viel mit Rennfahrern unterwegs ist, aber das ist auch was Schönes. Weil man ja einfach auch mehr das Zuhause-Sein einfach genießen kann.
Ja. Die meiste Vorbereitung beim Rennradsport findet ja im Winter statt. Und das heißt, du bist halt einfach für ganz, ganz viele Jahre im Winter immer in die Sonne geflogen, um dort zu trainieren, um dort Grundlage zu fahren und euch vorzubereiten. Wie schaut es denn dieses Jahr aus? Kannst du trotzdem weg oder verbringst du den kompletten Winter im doch sehr verregneten Köln?
Also generell war es bei mir als Profi auch immer schon so, dass ich nur wenn ich musste, irgendwo in die Sonne gefahren bin. Ansonsten habe ich schon versucht, zu Hause zu fahren. Also klar, wenn es hier und da mal minus 10 Grad und Schnee gab und so, dann hat man mal kurzfristig einen Flieger gebucht. Mhm. Aber ich war noch nie so ein Freund, dort wirklich immer in die Wärme zu gehen. Und für mich war es aber auch immer eine Herausforderung, hier in Deutschland das Training auch so umzusetzen, weil diese Abhärtung meiner Meinung nach war auch immer ziemlich wichtig auf Hinsicht der Klassiker und so weiter, dass man sich auch mal Wetterbedingungen anpassen muss. Das hat mich dann auch manchmal noch umso mehr motiviert, manchmal auch ein bisschen Dummheit gehört da auch dazu, dass man dann sagt, okay, 2 Grad und Regen, komm, ich fahre trotzdem draußen. Ja. Da gibt es natürlich jetzt viel, viel mehr andere Möglichkeiten auf der Rolle und so weiter, aber ich habe mich vom Wetter oft nicht abbringen lassen.
Ja, aber du bist einfach einer der wenigen, der wirklich dann in Deutschland bleibt und wirklich nur, wenn er muss, irgendwo hinfliegt, oder? Weil die meisten hängen ja schon einfach dort ab, wo es halt sonnig ist. Und geht das denn, natürlich geht's, weil sonst hättest du es nicht so lange gemacht, aber wie ist es, dass man sich wirklich so lange im Winter in dem schlechten Wetter vorbereitet?
Gut, bei mir hat es natürlich auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass ich Familie habe und ich bin die ganze Saison über von der Familie getrennt, deswegen möchte ich das im Winter eher weniger und wollte es eher weniger. Mhm. Aber ich sage immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und oft ist es natürlich so gewesen, dass bei 4 Stunden auf dem Trainingsplan viele vielleicht nicht rausgefahren sind. Aber ich habe das für mich immer als Herausforderung gesehen, um einfach auch zu merken, gerade in den letzten Jahren habe ich dann zu mir gesagt, okay, wenn du jetzt die 4 Stunden halt nicht draußen fährst, dann bist du nicht mehr zu 100% Radprofi. Und ja, diese Einstellung, das habe ich für mich, wie gesagt, immer als Herausforderung genommen und habe dann mich aufs Rad gesetzt. Und wenn ich nach 4 Stunden reingekommen bin und das Training absolviert habe, dann habe ich mir immer auf die Schulter geklopft und habe gesagt, okay, du hast den Sport auf jeden Fall immer noch zu 100% drauf und machst das einfach so weiter. Und das ist immer ein guter Parameter für mich gewesen, dass ich gerade in der Situation dann halt Gas gegeben habe.
Ja. Gerade die Disziplin, die du machst, also Sprinter bei Tour oder sonstigen Rennen, hat ja sehr viel auch mit mentaler Stärke zu tun. Meinst du, dass sich das auch irgendwie ein bisschen härter gemacht hat oder ein bisschen durchsetzungsstärker, dass du halt auch einfach ganz oft im Winter gegen dich selber gekämpft hast mental? Weil wenn du 4 Stunden im schlechten Wetter, im Nieselregen oder bei Schnee fährst, das ist ja definitiv mental gegen sich selber kämpfen, oder?
Ja, das mit Sicherheit. Also ich gehe davon aus, dass mich das in schwierigen Situationen bei Radrennen auf jeden Fall darauf wieder zurückblicken lassen hat, dass ich im Winter halt sehr viele herausfordernde Tage auf dem Rad hatte. Und wenn man dann gerade bei der Tour regnen tut es natürlich nicht so oft und ist nicht immer super kalt. Aber es gibt viele andere Radrennen, wo man dann auch mal im Regen fahren muss und so weiter.
Dein letztes Rennen bist du ja im Oktober gefahren. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich immer noch relativ viel zu tun, aber natürlich nicht mehr so viel wie zu deiner aktiven Karriere. Bist jetzt viel mehr zu Hause. Wie ist es denn? Gehst du deiner Familie schon ein bisschen auf die Nerven oder freuen die sich, dass du jetzt so viel da bist?
Also ich denke, dass meine Familie ziemlich froh ist, dass ich immer zu Hause sein kann. Ich muss sehr viel mehr Dinge zu Hause absolvieren als vorher, was ja jetzt nicht schlimm ist. Aber dennoch ist es einfach schön, zu Hause also zu sein.
So ganz normale Alltagssachen, die du jetzt machen musst, oder was meinst du?
Ja, genau, so kann man es sagen. Ja.
Okay, ja. In deiner Dokumentation kommen ja auch deine Frau und deine Kinder zu Wort und die sagen ja auch, dass es halt teilweise hier und da mal schwierig war, weil der Vater dann halt einfach doch vielleicht bei dieser oder jener Sache nicht da war. Jetzt hast du natürlich genau das Gegenteil, also du hast natürlich jetzt eigentlich viel mehr Zeit wie normal. Steht das jetzt auf deinem Programm, da wieder so ein bisschen was nachzuholen?
Eigentlich ist es so, dass man ja die Dinge, klar, die man verpasst hat, die kann man nicht mehr aufholen. Das ist definitiv so. Aber ja, ich freue mich auf alle Familienfeiern, so möchte ich mal sagen, die jetzt vor mir liegen und wo ich dann dabei sein kann.
Ja. Im Zuge dieser ganzen Anti-Doping-Kampagne wurde ja irgendwann eingeführt, dass sich Profiathleten eigentlich ständig irgendwo registrieren müssen, beziehungsweise ihren Standort angeben müssen. Wie genau hat das immer stattgefunden und hat dich das belastet?
Für mich war es eigentlich immer eine Art und Weise, die der Radsport ja auch selbst zu verantworten hatte in der Vergangenheit. Also wir haben ja aus einem gewissen Grund viele Kontrollen gehabt und wir haben aus einem gewissen Grund sehr viele Kontrollen über uns ergehen lassen müssen, um einfach den Radsport weiterhin auf ein besseres Niveau wiederzubringen und glaubhafter zu machen. Und das war halt, ist einfach der Standard, wenn man die Lizenz gebucht hat und Radprofi ist, dann hat das einfach dazugehört.
Wie fühlt es sich jetzt an, wo du das nicht mehr machen musst, wo du eigentlich so ein bisschen vielleicht ein bisschen freier sein kannst? Fühlst du dich befreit oder macht das eigentlich gar keinen Unterschied für dich?
Das ist das Erste, was ich abgemeldet hatte, diese Kontrollen, dass ich mich aus dem Kontrollsystem abgemeldet habe, weil ich ziemlich oft mit Kontrolleuren am Tisch gesessen habe, morgens beim Frühstück, ja, um dann diese Kontrollen über mich ergehen lassen zu müssen. Das ist
nicht immer so super angenehm, ne?
Nein, definitiv.
Also, die kommen nicht unbedingt nicht zu einer Zeit, wo man die vielleicht unbedingt gerne auf einen Kaffee einladen würde.
Ja, ich sag mal so, man hat die Kontrolleure natürlich dann kennengelernt und die machen ja auch nur einfach ihren Job. Mhm. Und deswegen war das in dem Moment einfach auch okay und man hat sich halt dafür irgendwo ja auch entschieden, Radprofi zu sein und dann hat das einfach auch dazugehört, ne?
Ja. Du sagst ja selber von dir, dass du bist halt irgendwo geboren fürs Radfahren, du bist aber nicht so diese Medienfigur oder möchtest gar nicht so im Vordergrund stehen. Trotzdem gibt es aber irgendwie Dokus über dich, es gibt Interviews über dich, du hast ein Buch geschrieben, was letztes Jahr rausgekommen ist. Warum machst du das alles, wenn du eigentlich gar nicht im Vordergrund stehen möchtest?
Ja, also gut, Medien und ich waren eigentlich nie Freunde, weil ich einfach nur Radfahren wollte. Also das hat einfach für mich dazu gehört, dass ich gerne Fahrrad gefahren bin und ich war auch sehr gerne immer erfolgreich, aber ich habe ungern mit Medien gesprochen, weil mich das einfach auch aus dem Konzept gebracht hat. Mhm. Auf der anderen Seite wollte ich auch eine gewisse Art und Weise meine Karriere und was ich so erlebt habe, auch als Kind, wollte ich einfach auch erzählen, dass die alte Schule, die ich als Radsportler vertreten durfte und wie ich den Radsport kennengelernt habe, dass das einfach bis zum letzten Tag meiner Karriere einfach auch Bestand geblieben ist. Und das wollte ich einfach auch gerne den aktuellen Rennfahrern und vielleicht vielen Jugendlichen, die jetzt momentan auf dem Fahrrad auch unterwegs sind, das wollte ich denen auch mal erzählen. Und es ist ja auch einfach auch eine schöne Erinnerung. Ja,
ja, und natürlich wächst das Interesse an so einer Sportart, die ist natürlich schon groß, aber die ist ja jetzt dann doch nicht vergleichbar mit Fußball. Aber wenn man halt einfach so einen Top-Athleten hat wie dich, das steigert dann natürlich zum einen den Nachwuchs, fördert es, und zum anderen wächst da ja schon auch das Ansehen des ganzen Sports, oder? War dir das immer bewusst, dass du solche Sachen machen musst für den Sport, gar nicht für deine Sponsoren, dass du vielleicht vertraglich dazu verpflichtet bist, sondern wirklich, ich mache das für den Sport?
Generell mache ich viele Dinge gerne auch für mich selbst, weil ich bin auch der Meinung, dass so wie ich den Radsport kennengelernt habe und so viele Unterstützer, wie ich hatte und Leute, die immer für mich da gewesen sind, dass die das auch verdient haben, weil sie einfach ein Teil meiner Karriere sind und dass das für mich dann auch ziemlich wichtig war, den Leuten auch irgendwo damit Danke sagen zu können, den Unterstützern, den Sponsoren und so weiter, die ich auch in meinem Buch erwähnt habe, dass das einfach auch dazugehört. Und mit solchen Leuten, ohne solchen Leuten wäre ich halt auch nie der Rennfahrer geworden, der ich jetzt bin. Deswegen ist das mit Sicherheit auch wichtig, dass vielleicht andere Clubs, die den Radsport vielleicht jetzt anders den jungen Fahrern beibringen, dass man vielleicht dann auch reflektieren kann, ob man die Dinge jetzt momentan richtig macht oder auch nicht.
Okay. Du bist ja klassisch so über ganz viele Positionen im Team eigentlich so vom Wasserträger dann zu einer Führungsrolle, dann zu einem der besten Sprinter der Welt geworden. Das heißt, du kennst nicht nur immer so die allergrößte Top-Position, sondern du kennst im Grunde alle und weißt auch, wie es ist, mit dem Team unterwegs zu sein oder fürs Team zu arbeiten. Wie wichtig sind denn so die Jungs in der zweiten und dritten Reihe für deinen Erfolg?
Also ich bin mir ziemlich sicher, so wie ich den Radsport als Profi damals kennengelernt habe, das hat mir in meiner ganzen Karriere auf jeden Fall sehr weitergeholfen, weil ich wirklich auch Wasserträger war. Ich war jemand, der Löcher zugefahren hat. Ich war jemand, der Sprints angefahren hat. Ich habe eigentlich jede Station wirklich mitmachen dürfen und bin auch sehr froh, dass ich diese ganzen Positionen auch als Rennfahrer durchleben konnte und arbeiten durfte für andere. Und ich glaube, das hat mich in meiner Karriere sehr weit gebracht, weil ich halt einfach auch immer ein gutes Gefühl hatte für die Fahrer, die für mich dann in die Bresche gesprungen sind und für mich da gewesen sind, um die Sprints zu vorzubereiten. Deswegen hat dieses Teamgefüge, so habe ich es einfach gesehen, auch als Sprinter dann, hat mich auf jeden Fall sehr weit gebracht, weil ich halt immer wusste, was derjenige welche gerade dort für eine wichtige Arbeit verrichtet.
Und ist es heute immer noch so, dass Leute in Teams wachsen und dann zu einer Führungsposition heranwachsen? Oder ist es so, dass die halt dazu gekauft werden oder schon das Scouting halt einfach so ausgefeilt ist, dass Leute einfach schon super auf dem Top-Level in die Teams kommen?
Also der momentane Trend ist ja wirklich so, dass viele Juniorenfahrer direkt Profi werden und dann natürlich auch mit Beispielen wie Evenepoel und Pogacar und so weiter, das sind einfach die Talente, Jahrhunderttalente schlechthin und die zeigen halt, dass es möglich ist, dass man als Junior direkt Profi sein kann und erfolgreicher Profi sein kann. Also so ist halt momentan der Trend und dass das im jungen Alter so gut ist, das mag ich jetzt mal zu bezweifeln, aber es ist am Ende wirklich jetzt mal abzuwarten, wie lange diese Fahrer dann auch Profis sind.
Ja, vor allen Dingen Leute wie Van der Poel, ich meine, der fährt ja jetzt nicht nur auf einem ultra hohen Level Rennrad, sondern der bringt ja auch, der würfelt ja kurzfristig auch nochmal das ganze Mountainbike-Geschehen durcheinander und fährt nach Cross. Ich meine, du kennst ja die Belastung. Wie geht das überhaupt? Also könntest du dir das vorstellen? Du hast ja jetzt eine sehr lange Karriere und man hat keine lange Karriere, wenn man nicht weiß, wie man sich auch schonen kann. Meinst du, dass die Leute viel schneller ausbrennen?
Ich glaube, der momentane Status von Mathieu van der Poel, der sagt natürlich vieles darüber aus, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Also sein Körper sagt jetzt vielleicht mal ein bisschen Stopp, auch wenn der Kopf natürlich anders der Meinung ist, aber der Körper, der ja natürlich jetzt ob nun beim Mountainbike-Rennen, beim Crossrennen oder beim Straßenrennen immer zu 100% da war und einsatzbereit, der stand ihm jetzt ein bisschen im Wege und da kann der Kopf noch so stark sein, aber leider ist er halt auch nur ein Mensch und ich wünsche ihm wirklich alles Gute, dass er wieder zu alter Form zurückfindet, auch wenn es jetzt natürlich gerade in der Vorbereitungsphase gerade ein bisschen anders aussieht.
Du warst ja selber in der Position, hast ja schon gesagt, dass du halt für andere Leute die Lücken zugefahren hast, du hast für andere Leute das Wasser geholt. Wie ist es denn mental zu verkraften für einen jungen Fahrer, der vielleicht weiß, okay, ich bin hier fitter wie alle anderen, ich könnte das Ding jetzt auch gewinnen, aber du darfst einfach im Sinne des Teams nicht schneller sein. Ist es okay, sich da zurückzuhalten oder ist es hart?
Also ich habe immer daran geglaubt, dass ich meine Chance bekommen werde und als die Chance dann da war, da habe ich sie dann auch genutzt. Deswegen, habe ich das halt immer auch gerne gemacht. Und momentan ist es ja auch so, oder damals ist es einfach so gewesen, dass es ja auch nicht abzusehen war, dass ich mal so viele Rennen gewinnen kann und so erfolgreich sein kann. Man lebt ja auch oft nur im Hier und Jetzt und freut sich auf die nächsten Radrennen, leidet bei den nächsten Radrennen und was dann in der Zukunft kommt, das war einfach nicht abzusehen. Und dennoch habe ich, als ich die Sprints dann selbst auch für Čiolek oder Cavendish angefahren habe, habe ich halt auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt bis 200 Meter vor Ziel hier immer noch vorne bin und meinen Sprint ja eigentlich schon gefahren bin, dann bin ich der Meinung, dass ich das auch als Sprinter selbst, wenn mir angefahren wird, dass ich das machen kann. Und die Chance habe ich bekommen 2008 und die war auf jeden Fall sehr schön, dass ich diese Chance auch in Australien damals nutzen konnte.
Ja. Ja, seitdem hast du halt einfach unglaublich viele Rennen gewonnen. Du hast zweimal den Schlusssprint der Tour de France auf der Champs-Élysées gewonnen. Also wirklich großartige Erfolge. Und in deinem Buch schreibst du, du bist halt der Mann für die letzten paar hundert Meter. Was macht denn einen guten Sprinter aus, der dann wo, für den es auf den letzten paar hundert Metern zählt?
Ich möchte es mal so ausdrücken. Also ich bin mit Sicherheit von meiner Figur her kein prädestinierter Rennfahrer gewesen oder Radfahrer gewesen. Aber ich denke, dass ich das Beste rausgeholt habe aus meinem Körper. Ich war mit Sicherheit immer einer der schwersten im Feld. Mhm. Aber ich habe mich über die Jahre halt entwickelt und einfach die Liebe zum Radsport hat mir da natürlich auch sehr geholfen, dass ich jeden Tag einfach mit einem Lächeln aufs Fahrrad gestiegen bin. Mhm. Und ein Sprinter macht so insofern so viel aus, dass man erstmal von Mutter Natur her schnelle Muskelfaser haben kann. Und dann sage ich immer, Sprinten können viele, aber dahin zu kommen, um noch sprinten zu können, das ist halt das, was einen guten Sprinter auszeichnet. Also man muss nicht nur gut sprinten können, sondern man muss natürlich auch eine sehr hohe Fähigkeit haben, im Laktat fahren zu können, beziehungsweise ja, die anaerobe Schwelle muss auf jeden Fall gut ausgebaut sein, damit man dort, wenn einem die Teamkollegen noch den Sprint anfahren, dass man dann noch einen drüber setzen kann und einen vernünftigen Sprint fahren kann. Und das habe ich Gott sei Dank über die Jahre mehr erarbeiten können und hatte natürlich auch immer das Glück, einer der besten Mannschaften der Welt zu haben, um mir die Sprints zu lancieren.
Ja. Wie schaut denn für dich hat ein Rennen ausgeschaut, bei dem du nachher am Podium oder was du nachher gewonnen hast? Also wie kann man sich ein Rennen vorstellen, wo das Team für dich fährt? Weil, wie du schon gesagt hast, du musst ja erstmal dahin kommen, um überhaupt den Sprint zu starten.
Ja, das fängt eigentlich schon den Abend vorher an. Also wir haben mit Google Maps zum Beispiel schon die Finals uns angeguckt, haben schon einen Schlachtplan parat gehabt und haben das beim Abendessen eigentlich auch schon oft besprochen. Und dann mit der Teamleitersitzung am Tag selbst, wo man dann nochmal durch die Strecke geht, durch die Begebenheiten, wie der Wind steht und wie die letzte Kurve ist, wie die Gitter stehen und so weiter. So hat man das da aufeinander aufgebaut. Aber am Ende ist man wirklich aus dem Bus gekommen und jeder hat seine Arbeit gewusst, die er zu verrichten hatte. Und dann hieß es ab Kilometer Null wirklich mich aus dem Wind zu halten und dafür zu arbeiten, dass womöglich keine Gruppe wegfährt, die andere Team-Sprint-Konkurrenten dort vertreten waren, dass man so eine Allianz bilden konnte mit anderen Sprintermannschaften, die dann uns zum Sprint gebracht haben. Mhm. Ja, und dann, wie ich schon gesagt habe, hat jeder im Team seine Arbeit gewusst und dann auch verrichtet. Und für mich war es immer schöner, wenn die ganze Mannschaft wirklich sich dort mit eingebracht hat und ich dann gewinnen konnte. Das hat es immer noch viel schöner gemacht, als wenn ich jetzt alleine irgendwo ohne Leadout einen Sprint gewonnen habe. Also das hat die Mannschaft immer schon sehr gut vorbereitet und das hat mich immer noch viel stolzer gemacht, wenn wirklich die ganze Mannschaft dort involviert war.
Mhm. Gehen wir davon aus, es gibt keine Ausreisergruppe, ihr seid im großen Feld zusammen, ihr geht auf den letzten Kilometer unter dem roten Lappen her, dann bist du ja noch nicht vorne, sondern da sind ja noch um dich viele Leute rum. Was ist das, wie funktioniert das, dass du am Ende vorne bist?
Ja, das sind Dinge, die man im Trainingslager im Dezember schon zum Beispiel trainiert. Also es kommt einfach auf die letzten 2 Kilometer an. Da muss man seinen Sprintzug, so wie wir ihn immer nennen, der muss geschützt sein. Also es bin ja nicht nur immer ich, der geschützt ist, sondern der ganze Sprintzug drumherum. Also wir haben Tempobolzer gehabt, die von 20 Kilometer vor Ziel bis 2 Kilometer vor Ziel den ganzen Sprintzug aus dem Wind gehalten haben, damit jeder dann wirklich 100% fit sein kann, um den Leadout zu fahren. Und das hat bei uns immer sehr gut geklappt. Wir waren ein sehr gutes, eingespieltes Team. Wir haben Vertrauen zueinander gehabt und jeder wusste genau, wer wie viel Saft noch in den Beinen war und wie lange sich derjenige welche noch voreinhalten kann. Also durch dieses jahrelange Miteinander bei den Rennen zusammenzufahren, hat jeder den anderen noch umso besser kennengelernt und jeder wusste genau, okay, wenn der jetzt anfängt mit dem Kopf zu wackeln, dann ist der Saft leer, dann ist jetzt mein Part. Dann
blinkt der Akku.
Ja, aber ja. So war es halt einfach und wir haben uns halt nicht nur auf dem Fahrrad gut verstanden, sondern auch abseits des Fahrers und ich glaube, das hat uns auch in dem Moment auch immer noch erfolgreicher gemacht, weil wir einfach gut miteinander klargekommen sind.
Wie schwer ist es für dich, dich aus dem Wind rauszuhalten, also auch wieder von der mentalen Seite her, weil gerade, es gibt jetzt vielleicht eine Ausreißergruppe, man weiß nicht genau, kommt man nochmal ran, fährt man die Lücke zu, dann bist du ja schon, du willst das Ding gewinnen, du weißt, es geht um Punkte, man wird ja dann schon irgendwie nervös oder ein bisschen angespannter, trotzdem musst du halt gucken, dass deine Beine so gut wie möglich geschont werden. Wie hart ist es?
Es ist in dem Moment nicht hart. Also ich habe jetzt viele Jahre lang natürlich auch sehr viel Druck gehabt, auch vom Team, von den Sponsoren her. Dementsprechend war es manchmal auch nicht einfach, mit Druck umgehen zu können, weil man das halt viele Jahre auf seinen Schultern gehabt hat. Aber ich habe immer versucht, die ganze Mannschaft dort rein zu involvieren und den Druck auf die Schultern zu verteilen. Und das hat eigentlich immer sehr gut geklappt. Und nervös war ich eigentlich nie, weil ich eigentlich immer nur ein super Vertrauen zu meinen Teamkollegen hatte. Und ich immer wusste, dass die alles geben werden, um mich in die Position zu bringen, in die ich hingehöre. Und ja, dieses Gefühl war, glaube ich, auch für meine Teamkollegen gut, dass ich jetzt nicht von kurz vorher, bevor der Sprint losgeht, immer noch mal auf ein anderes Hinterrad gesprungen bin oder so, sondern ich wusste einfach, dass ich die stärksten Teamkollegen an meiner Seite habe und das hat mich oft als Erster über die Ziellinie fahren lassen.
Ja, du bist 11-mal, glaube ich, die Tour gefahren, ne? In der ganzen Zeit, wo du Profi warst, ist dieser Sport eigentlich einmal komplett zusammengebrochen und wieder auferstanden. Mittlerweile gibt es soziale Medien, du bist eigentlich fast nicht mehr nicht mehr für dich oder nicht mehr unbeobachtet. Alles wird gefilmt vor dem Rennen, bei dem Rennen und auch danach. Wie hat sich die Tour oder das ganze Rennradgeschäft in der Zeit verändert? Und womit müssen vielleicht auch die heutigen jungen Talente dealen, wo du früher eben noch Ruhe hattest?
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe zum Beispiel 2005 bin ich noch auf Alurädern gefahren und jetzt fahren wir halt mit Scheibenbremsen, elektronische Schaltung und ein Trikot, was so eng anliegend ist wie ein Zeitfahranzug. Also es hat sich so sehr viel verändert, dass viele junge Fahrer gar nicht mehr ohne Powermeter fahren können, sondern die müssen immer die ganze Zeit ihre Wattwerte sehen. Und ich bin einfach, hatte damals einen Wattmessgerät am Fahrrad, um zu sehen, wie viel Grad es ist, weil ich einfach keine Ahnung davon hatte, was mir das Ding da überhaupt anzeigt. Und jetzt ist es einfach so, dass jeder junge Fahrer in den Junioren wirklich weiß, was er dort trainiert und was er dort machen muss, um sich zu verbessern. Und ich glaube, das ist halt der größte Unterschied zu damals, dass einfach diese trainingsmethodischen Sachen sich so sehr verändert haben, dass, wenn man nicht ganz dumm ist, kann man sehr viel aus dem Internet herausbekommen. Und ich glaube, dass diese Schulung von den Trainern und so weiter dort auch sehr viel beigetragen hat, dass junge Talente auf jeden Fall sehr viel leistungsfähiger momentan sind, als wir es damals waren.
Du setzt dich ja sehr viel für den Nachwuchs im Sport ein. Wie siehst du denn die Zukunft für die deutschen Talente?
Also wir werden immer viele Talente in Deutschland haben, aber es ist jetzt mal abzusehen, wie sich gerade jetzt auch diese ganze Pandemie sich auf die ganzen Radrennen ausgeübt hat. Viele Rennfahrer haben auch das Rad in die Ecke gestellt und sind jetzt halt kein Radfahrer mehr. Und ich glaube, wie es wirklich dann in 4, 5 Jahren aussieht, mag ich gar nicht zu beschreiben, weil der Trend in den Vereinen geht auf jeden Fall runter. Auch wenn natürlich das Radfahren selbst jetzt einen kleinen Boom bekommen hat. Aber in den Vereinen ist es jetzt noch nicht wirklich zu merken. Und wenn man dann natürlich jetzt auch in einem Verein ist, gibt es trotzdem sehr wenig Radrennen. Und das ist auf jeden Fall ausbaufähig, dass wir wieder Sponsoren gewinnen müssen und natürlich auch Veranstalter, dass man Radrennen wieder austragen kann. Und ja, da hoffe ich natürlich irgendwo ein bisschen helfen zu können. Mhm.
Du kommst ja aus Rostock, lebst aber mittlerweile in Köln, wie auch andere Athleten wie Rick Zabel. Und Köln hört man irgendwie immer wieder. Du kümmerst dich ja da mittlerweile auch ums rund um Köln-Event mit. Was macht denn Köln so interessant für Radsportler? Weil von der Gegend ist es ja jetzt eigentlich auf den ersten Blick mal nicht perfekt. Und wie sind da so die Möglichkeiten für junge Talente auch ihre Karriere zu starten oder dort halt gute Trainingsmöglichkeiten vorzufinden?
Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich finde Köln eigentlich schon in dem Moment perfekt, in dem man sieht, dass man zwei Flughäfen in der Nähe hat, dass man schnell in Belgien und Holland ist. Und für mich einfach perfekte Trainingsbedingungen hatte. Ich kann flach fahren, ich kann in die Eifel fahren, das war für mich immer ausreichend. Und ja, ich hatte auch immer eine Trainingsgruppe und ich habe damals um 2005 habe ich Köln halt kennengelernt und es hat mir einfach auf Anhieb gefallen und Gott sei Dank meiner Familie auch und deswegen wohnen wir jetzt seit 17 Jahren hier in Köln.
Lukas Podolski zum Beispiel, der kümmert sich ja auch sehr viel um Jugendarbeit, hat jetzt in Köln diese Straßenkicker-Base aufgemacht, um Talenten eine Möglichkeit zu geben, dort zu spielen. Planst du was Ähnliches, also wirklich mit den Jungs und Mädels in Kontakt zu kommen und dort deine Erfahrung und dein Trainings-Know-how auch weiterzugeben?
Das würde ich auf jeden Fall sehr gerne. Der Radsport ist natürlich aber auch immer sehr, sehr eigen, möchte ich mal sagen. Viele Vereine, die trainieren gerne nur in ihren Vereinen und haben auch ihre Nachwuchsarbeit. Aber ich möchte auch niemanden irgendwelche Talente wegnehmen, so möchte ich mal sagen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich im Nachwuchsbereich in einer Art Talentförderung beziehungsweise in einen Akademie-Modus übergehen kann, dass ich sagen kann, okay, pass auf, ich gebe meine Erfahrung gerne weiter und helfe, wo ich kann. Und das ist auf jeden Fall was ich im Hinterkopf habe und woran ich auch arbeite, dass ich das irgendwo in naher Zukunft umsetzen kann.
Du bist aber viele Jahre wirklich extrem viel Rad gefahren. Ich habe irgendwo gelesen, 34.000 Rennkilometer im Jahr, oder?
34 Kilometer mit inklusive Rennkilometer.
Ja, okay, 34.000 Kilometer. Du hast immer das große Ziel vor den Augen. Du willst die Tour fahren, du möchtest die großen Events fahren. Du hast halt hier oder da das Rennen, wo du performen möchtest. Jetzt ist es halt so, nach den ganzen Jahren, du hast ja im Grunde keine sportlichen Ziele mehr aktuell. Oder hast du noch irgendwelche und oder ist es gerade mal geil, irgendwie keinen Druck zu haben?
Momentan ist es so, dass ich sowieso keine Probleme haben werde, weiterhin Fahrrad zu fahren, weil ich das Fahrradfahren halt einfach liebe und für mich das immer eine Art der Meditation war und auch sein wird. Aber ich selbst habe jetzt für mich gesagt, dass ich viele schöne, krasse Dinge als Sportler erlebt habe. Außer eins, das fehlt halt noch und das ist so ein Ironman, wo ich jetzt sage, nicht auf Performance-Level, aber ich möchte es halt einfach mal machen und durchstehen, dieses Höllen-Event und mal gucken, ob ich es hinbekomme und mal sehen, inwieweit man dort weiter vorankommt, aber ich habe ein großes Problem und das ist das Schwimmen und das kann ich halt überhaupt nicht.
Ja, dein Trainer hat sich das ja irgendwie gewünscht, dass du nochmal einen Ironman machst und er dich dabei begleiten kann, zumindest was das Training angeht, ne? Seid ihr da schon dran und steht Schwimmen schon auf deinem Trainingsplan oder ist das noch eher in weiter Zukunft?
Also ich war jetzt schon 5-mal schwimmen, dementsprechend...
Gut, das sollte ja reichen eigentlich für einen Ironman, oder?
Nee, da, überhaupt nicht. Also ich bin nach 2 Kilometern Schwimmen so platt, dass ich gar nicht mehr ans Radfahren denken möchte. Und es ist für mich aber auch eine Herausforderung, dass man dort versucht, eine einigermaßen gute Technik zu lernen, dass ich mich über dem Wasser halten kann und ein bisschen schneller fortbewegen kann, als es noch vor 2 Monaten der Fall war. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht als Wettkampf, auf Wettkampfniveau möchte ich es nicht machen, ich möchte es halt einfach mal machen.
Wie viel Kilometer Rad fährst du so aktuell noch?
Ich sag mal Radfahren so, sagen wir mal, von 300 bis 400 Kilometer die Woche circa. Und ja, sagen wir mal, sportlich betätige ich mich so um die 12 Stunden die Woche.
Okay, ja, das ist ja schon einiges. Ich bin sehr gespannt, was was da jetzt von dir noch kommt und ob du es schaffst, den Ironman zu machen. Welchen möchtest du denn machen? Hast du da schon einen Plan?
Ich habe mich in Rot angemeldet, insofern ist das auch sehr bald.
Okay, ja. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle alles Gute dafür, gute Trainingszeit und viel Erfolg mit allen Zielen, die du jetzt hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Super. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Und bin gespannt, was die Zuhörer sagen.
Dank dir. Tschüss.
Ciao.